Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, zum Paris-Update Nummer 2 und mir zugeschaltet ist heute Erik Koreng. Hallo Erik, wie geht's dir?
Moin, ja, mir geht's hervorragend. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Podcast.
Ja, ich bin sehr gespannt auf deine ganzen Inputs heute, denn ich habe dich quasi als Olympia-Experte aus verschiedensten Blickwinkeln dazu geholt. Einerseits warst du selber mal als Spieler da, als Aktiver. Ich habe mich dann gefragt, warst du damals auch mit in Tokio bei Julius und Clemens?
Nein, da war ich nicht dabei, nee. Nee, als Trainer ist es mir leider nicht vergönnt gewesen, die Qualifikation zu schaffen. Insofern war ich bisher, sage ich mal, nur als Athlet aktiv dabei und ansonsten als fleißiger Zuschauer bei den ganzen Olympischen Spielen.
Und nichtsdestotrotz kennst du natürlich einige der deutschen AthletInnen, die da jetzt hingefahren sind, aus dem Training oder aus der gemeinsamen Zeit. Das heißt, da kannst du uns vielleicht auch noch ein bisschen helfen und verfolgst das Ganze auch. Deswegen wollen wir uns das mit dir gemeinsam einmal angucken. Und vielleicht schauen wir direkt einmal auf die Olympischen Spiele 2008, wo du dich damals qualifiziert hast, zusammen mit David Klemperer. War das eine deutliche Nummer oder habt ihr euch da gerade so reingewuppt?
Oha, ist ja nun auch schon eine Weile her, aber ich weiß ganz genau, dass es auf jeden Fall ein enges Rennen war zwischen dem Team 2 und Team 3. Team 1 war damals Julius Brink mit Christoph Diekmann, die da sehr dominant auch unterwegs waren. Ich nagel mich nicht fest, aber ich würde mal sagen Weltranglisten 2, 3, irgendwie sowas, also relativ weit vorne. Ricardo Emanuel waren damals, glaube ich, dominierend mit Dalhauser Rogers. Das waren so Team 1, Team 2 von der Rangliste, meine ich. Und dann war halt auch schon, Brink, Diekmann. Ja, und dann war es zwischen uns, also zwischen David und mir und Jonas Reckermann und Michael Obatzka, war es eine sehr, sehr knappe Kiste. Und wir haben uns tatsächlich erst beim letzten World Tour Turnier dann über die Olympiarangliste qualifiziert. Insofern war das für uns, sage ich mal, von der Anspannung her und der Periodisierung und Vorbereitung dann auf die Olympischen Spiele direkt natürlich was anderes als wie Julius und Christoph. Aber um auf die Frage zurückzukommen und kurz zu beantworten, es war eine enge Kiste.
Ja, kurz beantworten ist nie gut im Podcast, das war also schon alles ganz richtig. Aber es war also, ihr wart quasi in der Weltrangliste oder in der Olympiarangliste schon so weit vorne, dass ihr euch nur noch mit dem dritten deutschen Team gebattelt habt? Oder war es auch unter den knapp in den letzten Plätzen auf der Liste?
Nein, richtig. Also es war im internationalen Vergleich, waren wir da relativ früh nach dem ersten Jahr schon sicher. Mit 2 Finalteilnahmen dann auch bei den Grand Slams. Und dann war es letztendlich dann eine Entscheidung zwischen den deutschen Teams, also zwischen Team 2 und Team 3. Und wir hatten da relativ früh uns einen Vorsprung erarbeitet, aber Micha und Jonas haben dann wirklich über die Masse der Turniere, die dann gespielt haben und bei den, damals hießen die noch Open, damals gab es Grand Slams und Open, haben die sich da echt richtig nah rangekämpft und haben uns das Leben nochmal schwer gemacht und wie gesagt, war es da hinten raus auf der Zielgeraden eine ganz knappe Kiste.
Ich glaube auch, als Micha hier mal im Podcast war, da hat er auch erzählt, dass alle drei Teams damals in den Top 10 der Welt sich bewegten und dann die sich am Ende nicht qualifiziert haben. Das ist ja nun heutzutage nicht mehr ganz so bei den Männerteams. Das können wir uns vielleicht nachher auch nochmal angucken, was da vielleicht schiefgegangen ist. Aber die Frage ist auch, war das damals super wichtig für euch, die Olympischen Spiele zu schaffen? Also war das oberste Ziel, auch das Ausgeschriebene? Oder war das nur die Cherry on top?
Also das war für mich der Grund, dann auch vom Hallenvolleyball zum Beachvolleyball zu wechseln. Das kann ich ganz klar so sagen. Ich habe im Winter 2006, 2007, das war damals tatsächlich noch möglich, habe ich Hallenvolleyball gespielt und im Sommer davor dann auch Beachvolleyball und habe damals auf Teneriffa in der ersten spanischen Liga gespielt und hat mich im Winter David angerufen. Und aufgrund von einer Verletzung von Kjell Schneider, mit dem er eigentlich in die Olympia-Quali gehen wollte, hatte mich gefragt, ob ich mit ihm spielen möchte. Und das war letztendlich für mich dann auch, ja, die Bedingung, kann man so sagen, dann auch diese Partnerschaft einzugehen mit dem Ziel und alles, was dann dazugehört mit Trainerstaff und so weiter, war das für mich der große Traum. Und dementsprechend bin ich dann auch aus Teneriffa zurückgekommen und aus meinem Umfeld in Leipzig habe ich damals gewohnt, nach Kiel gezogen, habe meine Lebensumstände dahingehend angepasst und dann alles dafür gegeben, dass es klappt. Und glücklicherweise hat es dann halt auch gleich beim ersten Versuch so gut funktioniert.
Und dann seid ihr nach Peking gefahren. Kannst du dich dann noch dran erinnern, wie das da vor Ort war? Bist du da mit großen Augen aufgetaucht?
Ja, also ganz klar, also wie gesagt, wenn man so ein großes Ziel auch vor Augen hat, die Qualifikation Olympische Spiele, das ist natürlich ein Riesen-Highlight, ein Riesending. Und mit der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, dass es wirklich beim letzten Turnier erst dann auch wirklich feststand, dass wir es schaffen, war natürlich das größte Problem, so sage ich mal, dieser Spannungsabfall, den man alleine hat über diese Zufriedenheit der geschafften Qualifikation. Plus, dass dann natürlich, ja, man kommt dann hin, damals war es so, hat der DVV entschieden, aufgrund von Zeitverschiebung und klimatischen anderen Verhältnissen, sehr früh anreisen. Also wir waren, glaube ich, über eine Woche, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall über eine Woche vorher da, um uns zu akklimatisieren, um da quasi uns anzupassen. Und ja, ich muss ehrlich zugeben, ich bin am Anfang wie so ein Olympiatourist rumgelaufen, weil natürlich, man sieht dann da in der Mensa, kommt dann Kobe Bryant um die Ecke und Roger Federer und Yao Ming damals, Fahnenträger für China, der dann im Olympischen Dorf vor mir rumgelaufen ist. Das ist dann, da hat man einfach große Sterne auf den Augen drauf, eine große Fanbrille. Also so war es zumindest bei mir und ich muss zugeben, mir ist es super schwer gefallen, einen richtigen Fokus zu setzen. Und ja, wir haben es dann zum Glück ja auch noch geschafft irgendwie. Aber letztendlich waren das so, wenn ich jetzt auch zurückblicke, war das natürlich zum einen super, super schön. Aber zum anderen wüsste ich, wenn ich jetzt wieder hinfahre, dass das natürlich wichtig ist, im Vorfeld auch damit zu beschäftigen, sich auf das Sportliche dann zu konzentrieren. Ne? Dass man natürlich versucht, auf der einen Seite das so ein bisschen aufzusaugen, zu genießen, die Atmosphäre auch mit dem Olympischen Dorf und die anderen Athleten. Auf der anderen Seite sich auf seinen eigenen Wettkampf zu konzentrieren, wo letztendlich ja die gleichen Gegner warten, wie man auch sonst bei den normalen Turnieren hat und man sich dann auf die Ziele bei diesem Turnier auch konzentriert. Also das weiß ich auch genau, das ist mir verdammt schwer gefallen, das abzulegen, so dieses ja nur genießen hin zu jetzt, okay, jetzt geht der sportliche Wettkampf los.
Wir haben ja jetzt auch einige, die das erste Mal da sind aus den deutschen Teams. Also nur Clemens und Laura waren schon mal bei Olympischen Spielen. Gut, Laura ein paar Mal mehr. Ich glaube, ist jetzt das fünfte Mal für sie, für Clemens das zweite Mal. Alle anderen sind Debütanten quasi. Macht das einen Unterschied? Oder das kannst du jetzt nicht aus erster Hand sagen, aber vielleicht deine Vermutung, ob man das eben schon mal erlebt hat. Oder es ist ja jetzt wieder auch eine neue Erfahrung. Sagen wir mal für Clemens zum Beispiel, der hat das dann in die Covid-Spiele erlebt in Tokio, aber jetzt gleich vor der Haustür quasi einmal diese Paris-Spiele. Aber hat er dann vielleicht einen kleinen Vorteil, weil er das eben schon kennt?
Also ich sag mal so, da vielleicht nochmal den kurzen Exkurs in die Vergangenheit. Julius Brink mit Christoph da bei den Olympischen Spielen. Für Julius das erste Mal Olympische Spiele, war nach der Vorrunde aus. Beim zweiten Mal ist er Olympiasieger geworden. Also schon alleine dieses Beispiel zeigt dann vielleicht auch auf, dass man natürlich nochmal beim zweiten Mal deutlich besser vorbereitet reingeht, beziehungsweise natürlich auch die Erfahrung eine extrem große Rolle spielen kann. Ich ziehe meinen Hut nochmals, auch den habe ich schon öfters gezogen, vor Kira Walkenhorst, die bei ihren ersten Olympischen Spielen in Rio extrem stark performt hat. Also ich meine nicht nur spielerisch, das sowieso, aber vor allen Dingen eben auf der mentalen Ebene. So, und das glaube ich, ist die Herausforderung einfach für jeden Athleten, der das erste Mal dieses große Event mitmacht, weil letztendlich jeder von uns hat im Kindesalter, Jugendalter am Fernsehen verfolgt, wenn die Olympischen Spiele waren. Und dementsprechend ist diese Wertigkeit dieses Ereignisses so hoch für einen persönlich. Und ich glaube, da muss man sich gut vorbereiten mit dem gesamten Team bei der erstmaligen Teilnahme, dass man da so ein bisschen runterschraubt. Ich habe es ja gerade schon erzählt, wie es bei mir war. Ich habe es letztendlich nicht wirklich hinbekommen. Und ich glaube, dass es von Vorteil ist, dass halt diese Konstellation, du hast gerade angesprochen, bei den Männern Clemens schon mal da war, der dann auch, glaube ich, Nils so ein bisschen jetzt nicht an die Hand nehmen kann, aber auf jeden Fall kann sich Nils auf Clemens so ein bisschen beziehen, der da, glaube ich, mehr Ruhe mit reinbringen kann. Weil ich glaube, die Emotionen und Eindrücke werden auf die Athleten einprasseln, die das erste Mal da sind. Und ich glaube, dass die sich schon sehr früh im Vorfeld darauf vorbereiten konnten. Zumindest bei den Männern war relativ früh auch klar, dass sie sich qualifizieren. Das, glaube ich, ist ein großer Vorteil, dass man da halt von der Periodisierung in den technisch-taktischen Bereichen, wie aber auch dann eben auf den mentalen Bereich bezogen, Soweit ich weiß, haben alle da auch ihren Staff dabei und können sich halt schon daraufhin vorbereiten, genauso wie bei den Frauen. Also ist ja bei Laura und Luisa nicht anders, dass dann auch Luisa dementsprechend ihren Staff hat, obwohl bei denen es natürlich bis auch ja, kurz vor knapp nicht feststand. Aber ich glaube, sie wird auch von Laura profitieren, die, wie du schon gesagt hast, das fünfte Mal dabei ist. Also mehr geht ja auch nicht. Letztendlich dann an Erfahrung und dementsprechend auch so ein Ruhepool dabei hat oder auch mal fragen kann, hey, ist es normal, dass man vielleicht mal ein bisschen aufgeregt ist? Und ja, ich glaube, also so von außen betrachtet bin ich guter Dinge, dass wir jetzt kein Team dabei haben werden, die vor Nervosität da irgendwo schwitzen. Wobei den Frauen natürlich unser jüngeres Team ne, mit Müller-Tillmann. Müssen wir mal gucken, wie die damit umgehen. So, das erste Mal beide da. Aber eben auch da können sie bei Laura mal anklopfen, können bei Clemens mal anklopfen, beziehungsweise dem Staff, die da auch gewisse Olympiaerfahrung insgesamt mitbringen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sie sich so beim ersten Mal, beim ersten Spiel präsentieren. Ich werde ein bisschen mitfühlen. Aber ich bin guter Dinge, dass sie sich da in die Wettkämpfe reinarbeiten werden. Das haben sie über die Saison gezeigt. Und wenn dann spätestens nach ein paar gespielten Punkten, glaube ich, wird dann auch der Fokus wieder richtig gerückt sein.
Die haben ja auch einen erfahrenen Staff irgendwie dabei. Die Trainer wissen da, glaube ich, wie sie darauf einstellen. Arbeiten alle, glaube ich, mit Annette zusammen als Sportpsychologin, die jetzt auch schon die ein oder anderen Spiele mitgemacht hat. Und so können die es vielleicht abfangen. Aber ich glaube, Clemens hatte ja neulich auch so einen Auftritt in einem Podcast vom DOSB, wo er auch erzählt hat, dass die ersten Punkte bei seinen ersten Olympischen Spielen, das war, oder sein Zitat war, da ging ihm der Shift in der Hose. Das ist dann ganz normal. Und mal gucken, wie die ersten Spiele da aussehen. Das können wir uns dann nachher auch vielleicht nochmal angucken. Weil ich glaube, zwei von unseren deutschen Teams haben ja ein sagen wir mal, entspanntes, in Anführungszeichen, erstes Spiel, wo jetzt noch kein Klopper wartet. Und ich glaube, nur Laura und Luisa haben vielleicht eine bisschen größere Aufgabe.
Ja, also man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, also für die Zuhörer, die selber auch Volleyball spielen, wenn man das erste Mal als Jugendspieler bei den Erwachsenen ran darf, ja? Und es erstmal auf der Platte steht und eingewechselt wird und dann der Puls geht hoch auf 200, obwohl man noch gar keinen Ball berührt hat. Oder wenn man zum ersten Mal Beachvolleyball irgendwo ein größeres Turnier spielt, so wie die Aufregung einfach ist. Und so tatsächlich, man kann viel drüber sprechen, aber das erste Mal dann wirklich auch die Zuschauer zu spüren oder die Kameras, die dann halt doppelt, dreimal so viel sind wie beim normalen Turnier, ist einfach auch eine Riesenherausforderung. Ne? Und dann muss man halt versuchen, über dieses spielerische Element zu kommen und sich irgendwie reinarbeiten. Ne? Also
Ja.
bin ich voll bei Clemens, also ging mir nicht anders. Also das ist heftig auf jeden Fall. Deswegen nochmal,
Aber
ja.
ja, ich wollte fragen, ob sich das legt also so nach dem ersten Spiel, oder ist es da wieder jedes Spiel wieder neu reinkämpfen in dieses spielerische?
Ja, darauf wollte ich gerade so ein bisschen hinaus. Ich glaube, dass natürlich auch typabhängig ist. Ne? Deswegen, da komme ich auf Kira zurück, die, glaube ich, in dem mentalen Bereich ihre Riesenstärke auch sowieso hatte. Wenn man als Spieler, sage ich mal, grundsätzlich vielleicht so Probleme damit hat, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis man das abgearbeitet bekommt. Aber alle Athletinnen und Athleten, die sich da qualifiziert haben, sind so abgezockt genug, dass die, ich sag mal, da kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber ja, spätestens nach dem ersten Satz ist es dann vorbei. Hängt natürlich auch vielleicht ein bisschen davon ab, wie der verläuft. Also wenn man den ersten Satz dann gewinnt,
Ja.
bringt einem das natürlich auch ein bisschen Sicherheit mit. Wenn man den ersten Satz verliert, dann vielleicht nicht unbedingt. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Wir haben das erste Spiel gehabt gegen die Norweger Kjemperud-Skalund. Die hatten wir, glaube ich, in der Olympia-Quali, ich weiß nicht, fünfmal oder so oder sechsmal, haben jedes Mal gewonnen gegen die. Also insofern war das ein Gegner, der uns gelegen hat. Wir haben den ersten Satz verloren und wir lagen im zweiten Satz zurück und hatten drei Matchspiele gegen uns. Und das war so ein Ding, wo man dann halt mit dem Rücken an der Wand steht und okay, ja, so ein bisschen jetzt oder gar nicht. Und das war so ein bisschen für mich persönlich zumindest so ein Aha-Effekt, okay. Und ich konnte dann auf jeden Fall, ja, in dem zweiten Satz, als dann Matchspiele gegen uns waren, war so der Schalter umgelegt und dann war ich spätestens im Turnier drin. Und ich glaube, so wird es bei den Athleten dann auch sein, dass sie dann im Laufe des ersten Spieles das dann ablegen und auch oft fürs zweite Spiel dann deutlich besser auch Bescheid wissen, was auf sie zukommt, was so die Wege auch anbelangt, dann hin zu dem Spielcourt, dann auch nach dem Spiel durch die ganze Presse. Das ist auch nochmal ein deutlicher Mehraufwand als bei einem normalen Turnier, wo man dann auch im Nachgang nochmal viel mehr, auch wenn es vielleicht nicht so gut gelaufen ist, nochmal alles dreimal, viermal durchkauen muss. Und auf der anderen Seite hat man halt viel Zeit auch zwischen den Spielen. Aber wenn die dann auf die Platte kommen beim zweiten Spiel, dann ist die Nervosität weg.
Vielleicht geht sie dann wieder hoch, wenn es Richtung K.O.-Spiele geht oder je weiter im Turnier man wieder ist. Ich erinnere mich an das Buch von Laura, wo sie beschreibt, wie es eben vor dem Finale in Rio war. Und da war es wohl relativ hoch, die Anspannung davor. Also das kann ich empfehlen, da einmal das nachzulesen. Ihr wart ja dann auch bis ins Viertelfinale seid ihr gekommen, ne?
Genau. Wir haben dann
das auch späteren bestätigen.
Tatsächlich war ich da nicht wirklich aufgeregt, weil wir da gegen Roger Stallhauser gespielt haben. Das war der absolute Top-Favorit da für das Turnier. Und ich bin in das Spiel wirklich reingegangen, die zu ärgern. Wir hatten auch einen krassen Gameplan, sage ich mal. Also mehr oder weniger, wenn man das so sagen darf, den ersten Satz riskieren zu verlieren. Weil tatsächlich damals haben halt alle über den kleinen Abwehrspieler, über den Rogers, über den Professor, lieberweise genannt, der im Sideout jetzt nicht die beste Quote hatte. Aber dadurch, dass er halt mit dem Phil Dahlhauser den absolut dominierenden Blockspieler an seiner Seite hat, konnte das so ein bisschen abgepuffert werden und haben halt fast alle, also 90% Minimum, haben über Rogers immer gespielt und das ganze Spiel. Und unsere Taktik war im ersten Satz, den kalt zu lassen und mal über Phil zu probieren. Und der hat uns halt einfach in Grund und Boden gestampft. Und ja, im zweiten Satz sind wir dann halt über den Kleinen und ja, hatten auch unsere Möglichkeiten tatsächlich. Hatten ein paar Emotionen auch wieder auf dem Spiel. Wer mich vielleicht von früher kennt, ich konnte mich das eine oder andere Mal nicht zügeln. Ich habe dann mir leider auch eine rote Karte abgeholt, weil ich mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht zufrieden war. Aber also von Aufregung in dem Spiel war gar keine Spur. Also für mich war es, wie ich gemeint habe, gegen die Norweger, muss ich sagen, wie Clemens, mit Clemens Worten, da ging mir auch der Stift. Ja, aber dann spätestens nach dem Spiel war ich dann auch im Turniermodus drin.
Was zahlt man so an Strafe für eine rote Karte bei den Olympischen Spielen?
Ja, zum Glück, wir hatten keinen Mannschaftskatalog, wo drin steht, wie viele Kisten es sind.
Mittlerweile zahlst du ja richtig, richtig viel Kohle von der FIVB her. Und gerade wenn es ein TV-Spiel ist oder ein K.O.-Spiel, TV-Spiel wird immer noch multipliziert. Und dann zahlst du schon gerne mal einen vierstelligen Betrag am Ende für eine rote.
Ja, wobei ich wahrscheinlich mit der heutigen Technik die rote Karte gar nicht bekommen hätte, weil ich die Video-Challenge genommen hätte und dann wäre aufgefallen, dass Phil Dahlhauser mit seinen Kragenarmen einen halben Meter drüben mit seinem Arm war und den Ball vor David berührt hatte, was wir damals diskutiert haben, aber eben der Schiedsrichter hat sich dann gesagt, nee, der Ball war ja auf der Netzkante. Naja, aber also damals gab es noch keine Strafen.
Da Glück gehabt. Du hast eben einen Gameplan angesprochen. Das ist auch so eine Frage, die mich so ein bisschen beschäftigt bei den Olympischen Spielen. Wie viel mehr beträgt da die Vorbereitung und das Scouting und das ja wirklich das Vorbereiten und Nachbereiten der Spiele? Du hast es angesprochen, man hat auch sehr viel Zeit. Man hat sehr viel Zeit im Vorhinein, also die Gegner stehen einfach sehr früh schon fest im Vergleich zu anderen Turnieren. Und natürlich steht auch irgendwie für die Verbände mehr auf dem Spiel. Wird da dann deutlich mehr Energie reingesteckt?
Puh, ja. Ich beantworte es mal so. Ich fange mal mit dem an, was so der Verband und so. Klar, ist extrem wichtig, auch für Fördergelder, dass man da erfolgreich ist und gewisse Platzierungen erreicht. Im besten Fall natürlich mit so viel Medaillen wie möglich nach Hause kommt. Insofern ist da natürlich auch Druck auf dem Kessel und man versucht alles vom Verband, dass es bestmöglich dann auch zum Erfolg kommt. Dementsprechend ist jetzt, wenn du Scouting bist, natürlich auch, da ist auch ein Staff dabei, letztendlich, die, ich sag mal, fast 24 Stunden am Tag dafür da sind, Videos dann auch aufzubereiten, dann auch von den aktuellen Spielen das auszuwerten und den jeweiligen Spielern und Trainern dann zu präsentieren. Ich komme wieder darauf zurück, dass da wird es wenig Überraschungen geben, welche Teams da sind. Also die kennen sich alle gegenseitig. jetzt. Ja. Gut, bei den französischen Teams teilweise, die letztendlich da so dabei sind, ist es vielleicht nicht der Fall, wie bei Nils und Clemens, die im ersten Spiel vielleicht gegen ein Team spielen, was jetzt nicht so viel auf der World Tour zumindest unterwegs ist.
Aber waren da, auch da irgendwie.
Die waren auch da.
Auch also schon, ja.
Es gibt bei den Olympischen Spielen kein Team, was man nicht kennt. Also entweder, dass man gegen das Team gespielt hat oder was auf jeden Fall das Scouting-Team vom Volleyballverband irgendwo, was ich in der Datenbank drin hat. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass man wirklich ein Riesensortiment an Material bekommt und der Trainer letztendlich dann dafür verantwortlich ist, wie das aufgearbeitet wird und wie das dann auch runtergebrochen wird für die Spieler. Woraus dann in Zusammenarbeit in der Trainer-Spieler-Kombination natürlich ein Fahrplan ausgearbeitet wird. Das Besondere letztendlich ist, dass man halt bei Olympischen Spielen ein Spiel hat. Man kann, wenn man möchte, da sehr viel Zeit reinstecken. Meine persönliche Erfahrung war, dass es wichtig ist, dass man sich halt entscheidet. Dass man da auch nicht zu viel hin und her überlegt. Das kann auch kontrovers teilweise sein. Das ist auch okay, dass der eine vielleicht in der Situation was anderes als der andere machen würde. Aber dass man da schon relativ zügig zu seinem Fahrplan kommt, um sich dann auch mit dem auseinanderzusetzen. Weil man hat viel Zeit zwischen den Spielen bei den Olympischen Spielen. Und wenn man dann, sage ich mal, so ein bisschen in so einen Zweiflermoment kommt, das wäre ungünstig. Aber was so diese, also meine persönliche Erfahrung ist, wir haben jetzt nicht viel mehr an Vorbereitungszeit investiert. Wir haben versucht, unsere Routinen, die wir uns über die beiden Spielzeiten rangeholt haben, versuchen wir einzuhalten. Und ich vermute fast, dass es bei den meisten Teams vor Ort auch so sein wird. Weil, wie ich vorhin schon sagte, es gibt so viele Sachen, die besonders sind. Warum jetzt mit mal zu Olympischen Spielen erfolgreiche Sachen von den Routinen aufbrechen, anders machen, ja. Macht in meinen Augen wenig Sinn.
Wie fandst du das damals, das Turnier ist ja ungewöhnlich lang, es ist das längste Turnier, man hat so viel Zeit, wie man sonst nie hat, das ist ja ungewohnt im Vergleich zu den anderen Turnieren. Ist das von Vorteil oder macht man sich dann irgendwie, ja, hat man dann die eigentlichen Routinen, muss man aufpassen, dass man da irgendwie drin bleibt?
Ist typabhängig. Ist komplett typabhängig. Also ich glaube, es wäre von Vorteil, natürlich für alle in dem gewohnten Turnierformat zu spielen, weil das kennt man einfach. So, und dann ist einfach nur die Frage, wie man damit umgeht, ne? Weil letztendlich, da werden, glaube ich, die erfahrenen Olympioniken werden da Vorteile haben, weil die auch wissen, dass das ist, dass da Pausen gibt und da so ein bisschen auch diese Gelassenheit zulassen, ja, also weil man kann einfach nicht über diesen langen Zeitraum die ganze Zeit Druck auf den Kessel spüren oder sich selber, sage ich mal, in so eine Anspannung gedanklich haben. Man braucht einfach auch diese Momente, wo man dann mal ein bisschen abschalten kann. Und das ist, der eine geht andersrum als der andere. Also der eine braucht ein Buch zum Lesen, der andere geht raus unter Leute, der andere schläft vielleicht mehr. Also das ist, denke ich, komplett unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der innerhalb des Teams gut vorbereitet werden kann. Also wo man auch dann eben, du hast angesprochen, mit Metalltrainer kann man das dann gut besprechen, wie dann auch Routinen aussehen können. Den weiteren Vorteil, den auch die Lehren aus Peking gezeigt haben, dass jetzt es Rückzugorte gibt. Also ich weiß, dass der Volleyballverband hat neben dem Olympischen Dorf für die deutschen Athleten auch Hotelzimmer oder Apartments zur Verfügung gestellt, wo sie dem ganzen Trubel, nenne ich es mal, auch so ein bisschen entkommen können und so ihr Ding machen können. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, sich so ein bisschen unabhängig zu machen und dann auch den eigenen Zeitplan so ein bisschen aufzunehmen und nicht jetzt irgendwie an irgendwelche auferlegten vom Olympischen Komitee Zeiten und Sicherheitskontrollen und sonstiges zu haben, sondern auch mal so ein bisschen einfach seinen normalen Tag zu gestalten, wie man möchte.
Jetzt hat das ja, wenn man so ein normales Turnier spielt, kann das ja mal passieren, dass man in so einen Flow kommt, dass man da dann einfach gut drauf ist. Das wird ja so ein bisschen unterbrochen jetzt davon. Also jetzt mal konkret zu unseren deutschen Teams, die wollen wir uns ja so ein bisschen angucken. Glaubst du, dass das für die jetzt eher gut ist, dass die da so viel Zeit haben, so viel vor- und nachbereiten können, auch körperlich, dass sie da durch ihre Physios nochmal aufgearbeitet werden können? Oder ist das vielleicht eher... Wäre es besser, wenn die einfach da ihre Spiele hintereinander machen könnten?
Ich persönlich glaube, dass es von Vorteil ist. Wir haben so guten Stuff dabei, auch was die ganze Physiotherapie, ärztliche Versorgung angeht, dass die Spielerinnen und Spieler einfach total fit in jedes Spiel reingehen. Ich glaube, das kann für uns nur von Vorteil sein. Diese Pause sollte eigentlich auch nicht zu schwerwiegend, weil die Jungs und Mädels haben ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber mehr oder weniger jeden schon mal geschlagen. Oder sie wissen zumindest, dass sie an einem guten Tag jeden schlagen können. Und ich glaube, das ist einfach wichtig auch für die im Kopf zu haben. Plus, dass sie dann halt wissen, okay, wir sind hundertprozentig körperlich, sind wir da, da brauchen wir uns keine Sorgen drüber machen. Und da können alle Ressourcen aufs Spielfeld gehen, um die Taktik, um die Absprachen, um die Variabilität, Flexibilität, die man mittlerweile im modernen Beachvolleyball einfach unabdingbar braucht, weil die alle so eng beisammen sind, die Teams. Und das sehe ich eher als Vorteil für unsere Teams tatsächlich.
Das glaube ich auch. Obwohl natürlich, also mittlerweile fast alle Nationen da einen sehr, sehr guten Staff insgesamt haben. Aber da gibt es ja noch so kleine Unterschiede. Aber ich glaube auch, dass das für uns sehr von Vorteil sein kann. Wir schauen uns mal vielleicht die Teams so ein bisschen an. Du kennst ja auch einige ganz gut davon. Wie weit warst du bei Clemens und Julius damals involviert?
Was meinst du genau?
Als Trainer?
Als Trainer war ich schwerpunktmäßig für Nils und Lars Pflücken damals. Ne? Also Elias Pflücken war damals mein Schwerpunktteam. Wir haben uns voll auf die Quali konzentriert und ich war letztendlich dahingehend mit als Trainer dabei, dass ich bei den Trainingseinheiten mit dabei war und unterstützt habe, aber in der gesamten Periodisierung oder in der Ausplanung, wie die Sachen angehen, sag ich mal, haben die das mit dem damaligen Trainer Martin Oleniak und mit Markus Diekmann, Jürgen Wagner zusammen organisiert. Und wir haben uns voll auf unsere Aufgaben, die Quali zu schaffen, konzentriert, weil die Ausgangslagen waren halt komplett unterschiedlich. Das war ja damals Julius, Clemens waren schon qualifiziert, konnten ganz andere Trainingsschwerpunkte setzen als wir. Deswegen haben wir uns darauf relativ früh geeinigt, dass wir das dann auch trennen.
Ja, du hast aber dann trotzdem Clemens gesehen und natürlich das verfolgt, was sie da gemacht haben. Deswegen, wie würdest du die Entwicklung, die Nils und Clemens jetzt zusammen gemacht haben, oder auch gerade wenn der Nils auch damals dein Athlet war, wie sie jetzt oder an welchem Punkt sie jetzt angekommen sind? Sie sind jetzt an 3 gesetzt bei den Olympischen Spielen. Bist du zufrieden mit dem Weg, den sie gegangen sind?
Was erwartest du, was ich dir sage? Nee, natürlich.
Nee, die müssen also, eins.
Ich traue denen das tatsächlich zu. Also die Eins. Also bin ich ganz ehrlich, das haben sie sich verdient, das haben sie auch gezeigt. Für mich war, als dann feststand, dass Julius gesagt hat, okay, er hört auf mit Beachvolleyball und feststand, dass die Konstellation Clemens und Nils zustande kommt, dachte ich, wow, was für eine geile Konstellation mit einem riesen Potenzial. Man muss sich vorstellen, dass halt Nils zum Zeitpunkt, als er dann mit Clemens zusammengekommen ist, mehr oder weniger noch am Anfang stand. Ne? Und er dann, weiß ich mal, dieses Leistungssport insgesamt Thema, sind wir zum ersten Mal durchgegangen. Ne? Mit Lars zusammen, ich glaube, wir hatten eine richtig coole Zeit. Er hat damals diese Grundstrukturen kennengelernt und zusammen mit Clemens einfach nochmal dann aufs Next Level gehoben. Also dann auch mit Katsche als Trainer, glaube ich. Also das, was ich durfte ja ein, zwei Mal auch so mit dabei sein und mal so stehe auch nach wie vor mit beiden im Austausch. Das ist einfach spielerisch wie auch menschlich, ja, passt da viel zusammen. Und letztendlich, wenn man sieht, wie Nils jetzt auch seine Körpergröße und mit den damals auch schon vorhandenen Skills, was so Beweglichkeit, Koordination anbelangt, jetzt auch nochmal auf Fehlerminimierung und druckvolle, variable Aktionen geht, immer mit der Vorsicht, er ist 2,11 Meter groß, er wird nie dieser Armand Helwig Beachvolleyballspieler werden, braucht er aber auch nicht, weil er einfach ganz andere Qualitäten und Stärken hat. Und was mich beeindruckt bei den beiden, was sie einfach für eine hohe Konstanz hinlegen. Also die haben jetzt wenig, also allein ergebnistechnisch, was sie so jetzt in den 2 Jahren, nicht umsonst stehen sie halt auf Platz 3, was sie da hingezaubert haben, extrem gut. Also wie oft sie da im Halbfinale gestanden haben und wie oft sie auch wirklich kurz davor standen, jetzt zum Beispiel die Schweden zu knacken. Also sie hatten viele enge Spiele, auch viele Phasen in so einem Spiel, wo sie teilweise auch die richtig vor schwierige Aufgaben gestellt haben. Und es ist zu sehen, an einem guten Tag müssen die Schweden erstmal die knacken, beziehungsweise die Norweger, wobei da noch ein bisschen fraglich ist, wie wirklich sicher die schon sind letztendlich, aber natürlich gehören die auch zu den absoluten Top-Favoriten. Aber ich sehe tatsächlich Nils und Clemens alleine aufgrund der Leistung, die sie jetzt auch kurz vor Olympia gezeigt haben oder über diese 2 Jahre, absolut im Halbfinale. Also ganz klar.
Also einmal zur Ausgangssituation von denen. Also die sind ja 3 gesetzt, haben in der Gruppe Brylogiak, die es zu schlagen gilt. Und unangenehm. Wenn sie das schaffen, das ist unangenehm. Aber gegen die hatten sie auch schon viele knappe Kämpfe. Einige gewonnen, einige verloren. Jetzt gerade das letzte eben sehr knapp verloren. Aber wenn sie die eben schlagen, dann ist der Weg ins Halbfinale auch ein machbarer auf jeden Fall. Also er bleibt immer machbar, aber wenn sie dann am 3 gesetzt sind, als Gruppenerster, bekommst du dann eben auch einen Gruppendritten. Und dann triffst du auch die anderen Top-Seeds eben auch erst im Halbfinale. Deswegen eigentlich eine ganz nette Ausgangssituation. Aber du hast es angesprochen, da fehlte es dann doch so ein kleines bisschen in den Halbfinals und manchmal auch in den Spielen um Platz 3. Kannst du sagen, was da eigentlich gefehlt hat oder was jetzt passieren muss bei Olympia, damit da sie on top rauskommen?
Ja, also wie du schon gesagt hast, ich glaube, das wird sehr, sehr wichtig sein, dass sie aus der Gruppe im besten Fall natürlich als Gruppenerster rauskommen, weil das natürlich bedeutet, wie du schon sagst, dass man da den Top-Leuten aus dem Weg geht. Sagt sich aber auch leichter, als es ist. Also wenn wir ehrlich sind, bei den Männern, da gibt's eine Riesenliste, wo alles super gefährliche Teams sind und glaube ich, an einem guten Tag von beiden Seiten her kann jeder jeden schlagen. Also die Schweden gut, die haben sich jetzt verdienterweise da auch total herauskristallisiert. Also wenn man die Ergebnisse auch sieht, was die da rausgehauen haben, also Chapeau, Hut ab. Also wer der nicht sagt, dass die da ins Finale kommen, okay, der hat irgendwie was verpasst. Aber dahinter sehe ich wirklich verdammt viele Teams, die ganz, ganz eng, weil wir dürfen nicht vergessen, die Tschechen zum Beispiel, die sich jetzt auch ganz rar gemacht haben, aktuelle Weltmeister, wer weiß, vielleicht haben die auch was Neues ja im Petto, was jetzt noch nicht viele gesehen haben, weil die haben wirklich sich jetzt im zweiten Olympia-Quali-Jahr kaum gezeigt. Wer weiß, was da kommt, also die muss man auf jeden Fall immer auf der Platte haben. Die haben auch eine extrem gute Konstanz hingelegt letztes Jahr. Und eben mit dem Weltmeister dann auch sich dann nach ganz oben gespielt. Und dann darfst du die ganzen europäischen Teams, also was da auch von Holländern rumläuft, Italien darf man nicht vergessen. Insofern ist es halt, wenn du jetzt sagst, wir reden über Halbfinale, also ich glaube, wichtig wird sein für Nils und Clemens, dass sie da so salopp, wie es klingt, von Spiel 1 an wirklich einfach von Spiel zu Spiel schauen und gar nicht irgendwelche Bäume und welche Konstellationen durchrechnen, sondern halt gucken, dass gegen die Franzosen in Frankreich wird auf jeden Fall richtig geile Stimmung, dass sie es da halt schaffen, einen guten Start hinzulegen und da dann mit einem Sieg rauszugehen, was glaube ich auch für die Konstellation und für Nils fürs erste Mal dann auch wichtig sein wird, dass er ein bisschen ruhiger schlafen kann. Ja. Aber genau, und dann wären natürlich die Polen sehr super unangenehmer Gegner, die dann jetzt in der Generalprobe auch gezeigt haben, ja, dass sie die Jungs leider geschlagen haben. Polen immer auch super gefährlicher Gegner. Und dann muss man schauen, wie sie da letztendlich rauskommen. Dritter sind ja die Australier, die auch an einem guten Tag, also das ist jetzt auch keine, die machst du mal nicht so pitsche-patsche, aber auf der anderen Seite, das haben halt die Jungs gezeigt, also das darf man auch nicht vergessen, also die können mit so breiter Brust reingehen, die haben sich einfach auch im internationalen Vergleich, glaube ich, so ein Standing erarbeitet, dass die anderen Teams auch wissen, wenn unsere Jungs heile aufs Feld kommen, dann musst du die erstmal knacken, weil wir haben so gute Skills in Aufschlag und in Sideout-Quoten, wenig Fehler, da müssen erstmal die anderen Teams kommen.
Und diese Spiele haben sie eben auch jetzt gerade in diesem Jahr einfach nicht mehr verloren. Also gegen die Teams, die natürlich ihre Qualitäten haben, wie jetzt Hodges Schubert, die immer mal wieder Spiele gewinnen, aber eben nicht gegen Nils und Clemens. Und deswegen sind sie dann eben auch immer wieder da im Halbfinale gelandet. Genau, und was jetzt noch interessant ist, einfach für auch die Zuhörer vielleicht, dass die Gruppenzweiten werden ja dann gegen Gruppenzweite spielen. Und das wird komplett gelost. Also das ist ein Draw. Da kann dann halt auch wirklich, da kann alles kommen, ne? Da kannst du halt direkt im Achtelfinale halt sonst wen haben. Und Dritter möchte man natürlich irgendwie nicht werden, dann ist man trotzdem weiter, aber trifft dann eben direkt auf den Gruppenersten. auch. Ja, genau. Und da werden halt einige Teams sein, an denen man sich auch die Zähne ausbeißen kann. Ja. Also du sagst, Nils und Clemens haben das Zeug dazu, da um mitzuspielen. Du hast auch schon viele andere Namen gesagt. Da werden wir, glaube ich, können wir, glaube ich, einen Deckel drauf machen und uns vielleicht die Damen einmal anschauen. Weil da sind ja auch Teams dabei, die Medaillen gewonnen haben und ja schon mal eine Bronzemedaille auf der Weltmeisterschaft gewonnen haben, zum Beispiel als Team, aber auch im Laura dabei, die einen Olympiasieg bereits in der Tasche hat und sonst auch alles schon gewonnen. Laura und Luisa haben eine ja ziemliche Hammergruppe abbekommen, muss man sagen. Also sie spielen gleich das erste Spiel, das ist das, was ich vorhin meinte, was vielleicht schwieriger werden könnte gegen Placette Richard, die Französin, die sich noch über die Liste reingespielt haben und jetzt nicht über eine Wildcard oder so kommen, an die jungen Französinnen und die jetzt nominell, würde man schon sagen, dass Ludwig Lippmann da die Favoriten sind, die in das Spiel reingehen und trotzdem gegen die Französinnen, die so einen Hype auch hinter sich haben und in Frankreich, kann das auch ganz ganz schnell schwierig werden und dann eben Hubert Brunner und Alvarez Moreno, die jungen Spanierinnen, die alle komplett ohne was zu verlieren da auftreten, würde ich sagen. Glaubst du, da geht was für, jetzt schauen wir mal auf Laura und Luisa.
Ja, also jetzt wechseln wir zum Frauen-Beachvolleyball, da bewege ich mich auf ganz dünnes Eis, muss ich letztendlich ja aufpassen, was ich da jetzt von mir gebe. Aber so grundsätzlich glaube ich, haben die da eine super Gruppe erwischt. Also wenn wir jetzt Laura und Luisa, also ich meine, da haben sie eine Riesenchance, die sie nutzen können. Und ich schätze beide so, die sind einfach so heftig kompetitive Typen, dass sie diese Challenge dahingehend auch angehen. Und ich glaube, dass sie das eher für sich aufsaugen. Also Laura auf jeden Fall. Ich meine, kann man nur, die hat Rio gespielt in Brasilien gegen Brasilien. Die weiß, wenn das Heimstadion gegen einen ist. Ja. Von daher mache ich mir da gar keine Sorgen. Und ich meine, Luisa, die kennt das aus der Halle. Ich weiß nicht, wo die schon, in welchen Tempeln die schon überall gespielt hat, wo die Zuschauer vielleicht auch nicht unbedingt für einen waren. Insofern, glaube ich, spielt das weniger eine Rolle. Ich glaube, so für die wird wichtig sein, eben so an ihre Leistungsspitze zu kommen. Weil im Unterschied jetzt zu Zunächst und Clemens, ich bin auf ganz dünnem Eis unterwegs. Ich wage, ja. ich will auch nicht irgendwie, ja, jetzt irgendwie was Blödes sagen, aber für Laura und Luisa wird es wichtig sein, dass die wirklich schaffen, in ihre Spitze zu kommen. Weil wenn die Normalform spielen, reicht es vielleicht auch nicht oder wird es dann schon mal eher ein engeres Spiel. Und ich glaube, sie müssen sich auf ihre Qualitäten da wirklich im Aufschlag gleich auch Gas zu geben, die Teams da unter Druck zu setzen, dass sie dann in Blockfeldabwehr es ein bisschen leichter haben und dann auch in ihre eigenen Routinen reinkommen, das wird super wichtig sein. Also dann, weil sie vielleicht nicht im Gepäck haben diese absoluten Top-Ergebnisse. Also für sie war es ja auch ein schwieriger Weg, ne, mit einem langen Weg, wo die Ausgangssituation auch keine leichte war. Aber die haben sie gemeistert und sie müssen sich jetzt letztendlich auch dahingehend ja so ein bisschen stark spielen, würde ich fast behaupten. Ne? Also das ist so ein bisschen die Aufgabe, glaube ich, die bei Laura und Luisa sind, gar nicht mal in dieser ja mentalen Challenge, sondern eher in dieser spielerischen Ebene, dass sie halt okay in ihre Sicherheit reinkommen und dann gleichzeitig halt auch wirklich schaffen, Druck aufzubauen. Weil, dass sie es können, haben sie gezeigt. Sie müssen es halt einfach nur abrufen.
Ja, die haben halt nicht diese Konstanz im Rucksack, wie das Nils und Clemens jetzt irgendwie sich aufgebaut haben, dass sie immer dieses Grundlevel haben, sondern bei Laura und Luisa war es das ganze oder die ganze Olympia-Quali über eben ein Auf und Ab mit auch in der Quali scheitern gegen Teams, wo man das jetzt nicht erwartet hätte und sonstiges. Jetzt müssen sie es halt irgendwie schaffen, dass sie auf dem Peak sind jetzt bei den Spielen und nicht eben gerade im Tal.
Richtig.
Und bei denen geht's in jedem Spiel direkt um alles. Denn zum Beispiel bei Sinja und Svenja, die haben eben auch Frankreich in der Gruppe, aber Wildcard Frankreich, ähnlich wie Nils und Clemens, die auch zwar auf der World Tour auftauchen und da auch sich eigentlich ganz gut schlagen, aber eben nicht gegen ein Top-Team wie Sinja und Svenja. Und da ist dann, ja, können sie vielleicht ein bisschen entspannter anfangen. Und auch Hermanova Stochlova sind auch noch in der Gruppe drin, die über den zweiten Platz des Nations Cup reingekommen sind, weil die Holländerinnen ja sich zurückgezogen haben. Also insgesamt einfach eine bisschen entspanntere Gruppe, ohne jetzt das auf die leichte Schulter zu nehmen. Und eben Hughes Cheng in der Gruppe gleich. Das könnte dann nicht ganz so easy werden. Also ich glaube, da die sind auch die amtierenden Weltmeisterinnen, die ja, werden dann ein härteres Los werden, aber wie sehr hast du bei Müller-Tillmann den Weg verfolgt jetzt noch?
Ja, also ich finde es, wie gesagt, ich finde es spannend, dass du sagst, es ist eine entspannte Gruppe.
Ja.
Es ist eine ganz entspannte Gruppe. Das ist
ja,
dann
also aus
diese
meiner
Erwartungshaltung.
Sicht, ne?
Ja, ich weiß schon. Ja, genau. Und das können die dann auch, und das sollten sie auch dann für sich dann eben so relativieren, dass natürlich auch ein guter Auftaktgegner ist. Und ich glaube eben für vor allen Dingen für diese Konstellation und für Svenja, ne, auch als ganz junge Spielerin, da dann so ein Spiel als Möglichkeit zu haben, die Nervosität, das, was wir anfangs auch hatten, so ein bisschen abzuspielen, nenne ich es mal. Ne? Und im besten Falle dann auch da diese Atmosphäre einfach aufzusaugen und alles dafür zu geben, dass man dieses Spiel reinholt. Und dann ist auch, Entschuldigung, aber scheißegal, ob es ein gutes Spiel ist. Da wird es, ja, glaube ich, für die einfach nur darum zu gehen, den Sieg einzufahren, dass man da eben dieses Selbstvertrauen in der Tasche hat und sagt, okay, man geht vielleicht ein bisschen entspannter in dieses zweite Spiel. Ja, aber auch da wieder von Spiel zu Spiel. Aber ich glaube, da geht es wirklich gar nicht mal unbedingt um das beste Spiel raufzuhauen, sondern wirklich irgendwie versuchen, die Emotionen unter Kontrolle zu bringen und einfach mit dem Sieg rauszugehen. Weil, wie du schon sagst, dann am Ende warten dann die Amerikanerinnen und die sind extrem stark auch. Ich habe bei den Frauen nicht viel mitbekommen, aber ich finde die auch zumindest mit als Favoritenteam mit dabei. Und da treffen dann auf jeden Fall schon mal zwei Hochgeräte aufeinander. Und da musst du einfach dann auch über die ersten beiden Spiele mittlerweile dann so eine Sicherheit erarbeitet haben, dass du dann auch von Punkt zu Punkt gehen kannst und nicht noch irgendwie über Fehler nachdenkst.
Ja, du sagst es, das muss kein gutes Spiel sein. Ich habe, glaube ich, schon echt viele, viele nicht gute Beachvolleyballspiele bei Olympia gesehen. Mhm. Also, sowohl immer diese erste Runde, als auch wenn es ins Halbfinale, Finale geht. Da sind nicht immer die hochkarätigsten Spiele dabei, weil entweder ein Team eine ganz nervös ist oder das eine Team einen viel besseren Plan. Wenn man sich das Olympia-Finale von 2012 anguckt von Brink-Reckermann, das war auch kein gutes Beachvolleyballspiel. Mit mehreren kleinen Leistungslöchern auf beiden Seiten. Also das gibt's auch da immer wieder. Aber irgendwer kommt dann halt on top raus am Ende. Egal, ob das jetzt schmutzig war oder nicht. Wagst du es, irgendwie einen Tipp abzugeben? Wer gewinnt? Also wir haben viele Namen gedroppt.
München ist natürlich das. Bei den Frauen meinst du?
Egal, bei den Männern auch. Da bist du, glaube ich, mehr im Thema, aber bei den Männern, ja.
Bei den Frauen,
also ich wage es zum Beispiel nicht.
Ja. Also ich, bei den Frauen kann ich wirklich und will ich auch gar nicht irgendwie irgendwas sagen. Ich drücke da den beiden deutschen Teams maximal die Daumen und dass sie wirklich da in ihren Peak reinkommen und dann schauen wir, was kommt. Bei Nils und Clemens, da haue ich raus, die machen Halbfinale. Die machen Halbfinale und dann hatten wir ja schon, kommt es darauf an, wer dann letztendlich im Halbfinale wartet. Ne? Und da wird es tagesformabhängig sein, ob sie es dann schaffen. Ich will gar nicht jetzt hier irgendwo Druck aufbauen und sonstiges, aber sie haben es einfach im Köcher und sie haben es auch schon gezeigt. Und deswegen glaube ich, dass sie das auch bei dieser engen internationalen Stärke da im Männerbereich, dass sie das packen.
Ja, ich kann es mir auch durchaus vorstellen. Also es geht ja dann auch relativ schnell bei Olympia. Also der Gruppenphase ist dann irgendwie, aber dann finden ja direkt die Achtelfinals statt. Das ist nicht wie bei der WM, wo dann noch eben noch mehr Runden davor kommen. Und im Halbfinale, wenn alles nach Seed läuft quasi, wenn sie ihre Gruppe gewinnen und die anderen Favoriten auch, dann würden eben Moserum warten und nicht die in Anführungszeichen Angstgegner Arman Hellwig. Aber du hast ja auch schon gesagt, da gab es auch schon viele knappe Spiele. Also man kann es nicht vorhersagen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das jetzt losgeht und dass man, ich glaube, es geht immer so von 9 bis 23 Uhr, den ganzen Tag.
Vollgas Olympia, genau.
Kannst du denn bei der Arbeit, Second Screen, ist dann immer irgendwie da. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo man das alles schauen kann. Da muss ich mich noch informieren.
Ja, also ich werde da mich auf die öffentlich-rechtlichen Mediatheken berufen, die da zumindest die letzten Male immer extrem gut gearbeitet haben, wo man auch zeitgleich dann irgendwie live irgendwie mehrere Sachen gucken konnte und das war eigentlich immer ganz cool. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder so sein wird, weil ich will maximal aufsaugen, maximal mitbekommen, was da so los ist.
Ja, auf jeden Fall. Gerade dieses Stadion eben. Ich habe in der ersten Folge mit Ben über dieses Stadion gesprochen und das ist einfach, ja, es ist einfach krass, dass sie da spielen dürfen. Und ich glaube auch jede Insta-Story und jeder Post zeigt das, dass es wirklich auch nochmal vor Ort einfach, dass sie alle richtig geflasht sind, dass sie da unterm Eiffelturm rumspielen dürfen. Und das ist ja auch geil, das dann einfach anzugucken. Ne? In jeder Kameraeinstellung, immer wenn du ein Spiel guckst, kannst du dann jetzt hinten sehen.
Ja, der Hammer. Also dann, das zeigt ja auch so ein bisschen so, ich denke mal, die werden sich schon überlegt haben, welche Location da jetzt vor den Eiffelturm kommt und das dann letztendlich jetzt Beachvolleyball auch geworden ist. Zeigt ja vielleicht auch so ein bisschen den Stellenwert. Ich meine, früher muss man ja tatsächlich sagen, gab es ja auch in Paris diesen Stop. Also da war ja auch der Grand Slam tatsächlich da, wo jetzt auch das Olympiastadion steht und es ist einfach eine Hammer-Location. Also da kommen Kultur und Sport aufeinander und ich glaube, jeder Athlet, der da jetzt zum ersten Mal ist, der muss ein bisschen Gänsehaut haben. Und das meine ich auch nochmal, ne, dass man das aufsaugt, ne, und dann für sich aber auch vielleicht versucht, in Energie umzuwalzen und zu sagen, hey, hier, da will ich jetzt maximale Leistung, das will ich jetzt packen, das will ich mir jetzt nehmen und dann einfach Vollgas drauf losmarschieren.
Das sind doch gute Worte zum Abschluss. Erik, ich danke dir für deine Zeit und deine Erfahrungsberichte und Expertise. Und mal gucken, ob das sich dann auch so bewahrheitet, was wir hier besprochen haben.
Alles klar.
Na, wir werden es ja mitkriegen, wer da vielleicht wackelig ist. Das kann man ja von außen im Volleyball zum Glück immer ganz gut beobachten, wo dann vielleicht wer nicht ganz frei aufspielt und wer schon. Und dann schauen wir uns das an und dann, danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit hier genommen hast.
Ja, danke für die Einladung.
Und an alle anderen, wir hören uns in der nächsten Folge, ich weiß noch nicht mit wem, aber irgendwer wird bestimmt seinen Senf dazugeben wollen und dann werden auch die ersten Ergebnisse schon mal durchgearbeitet. Also bis zum nächsten Mal.